Hier ist KBS World Radio aus Seoul, der Hauptstadt der Republik Korea. Sie hören ein einstündiges Programm in deutscher Sprache. Herzlich willkommen zur Montagsausgabe des deutschen Programms von KBS World Radio. In den ersten 10 Minuten hören Sie die Nachrichten. Anschließend berichtet Kang Yong-an kreuz und quer durch Korea, unter anderem über die Beliebtheit koreanischer Musicals in Japan. Sie hören außerdem die Sportecke, Ausdruck der Woche und den Koreanischkurs. Zum Schluss bringen wir unsere Sonderserie 80 Jahre Unabhängigkeit Republik Korea. Heute geht es um die Bildung als Schlüssel zum globalen Aufstieg. Gute Unterhaltung und nun die Nachrichten. Präsident Yi sichert enge Kooperation mit Indien wegen Straße von Hormuz zu. Nordkorea will ballistische Raketen mit Streumunition Gefechtskopf getestet haben. Öltanker nach Passage der Straße von Hormuz auf dem Weg nach Korea. Präsident Lee Jae-myung hat erklärt, dass Südkorea bei der Sicherung der Straße von Hormuz eng mit Indien zusammenarbeiten wird. Dies kündigte ihn in einem am Montag veröffentlichten schriftlichen Interview der indischen Zeitung Navbharat Times an. Beide Länder seien bei der Versorgung mit Energieträgern, darunter Rohöl und Erdgas, zu einem beträchtlichen Teil auf den Nahen Osten angewiesen. Da sei es für beide Länder von großer Bedeutung, die Sicherheit der wichtigen maritimen Transportrouten sicherzustellen. Man werde diese Position auch auf der internationalen Bühne kontinuierlich verkünden, sagte Lee. Der südkoreanische Staatschef unterstrich außerdem die Notwendigkeit der Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern bei kritischen Mineralien, im Schiffbau sowie im maritimen Sektor. Indien verfüge über kritische Mineralien, während Südkorea die Fähigkeit habe, daraus aufladbare Batterien, Elektroautos und weitere Hightech-Produkte zu produzieren, hieß es weiter. Er forderte eine enge Zusammenarbeit, bei der Koreas technologische Fähigkeiten mit Indiens Bergbau- und Raffinationsindustrie verbunden werden. Dadurch könne der Aufbau einer stabilen Lieferkette vorangetrieben werden. Nordkorea hat nach eigenen Angaben erfolgreich ballistische Kurzstreckenraketen mit einem Gefechtskopf mit Streumunition getestet. Die staatliche Nachrichtenagentur KCNA berichtete am Montag, dass das Generalbüro für Raketen am Sonntag einen Test durchgeführt habe, um die Leistungsfähigkeit des Gefechtskopfs der verbesserten taktischen Boden-Boden-Rakete Hwasong-11RA zu bewerten. Machthaber Kim Jong-un beobachtete den Test gemeinsam mit seiner Tochter Ju-ae vor Ort. Bei der Hwasong-11 handelt es sich um den Typ KN-23, der als nordkoreanische Version der Iskander bekannt ist. Beim gestrigen Test waren die Raketen anscheinend mit einem Sprengkopf mit Streubomben bzw. mit einem Sprengkopf mit Splitterminen bestückt. Kim sagte, die heute erworbenen und aktualisierten Technologien und Daten zeugten eindeutig davon, dass die Gründung einer Forschungsgruppe für Raketengefechtsköpfe und die 5-jährige Arbeit daran keineswegs vergeblich gewesen seien. Laut KCNA zeigte sich Kim sehr zufrieden mit dem Testergebnis. Das südkoreanische Militär hat am Sonntag mitgeteilt, dass Nordkorea von Jinpo aus mehrere ballistische Kurzstreckenraketen in Richtung Ostmeer abgefeuert habe. Diese seien etwa 140 Kilometer weit geflogen. Die Außenministerien Südkoreas, der USA und Japans haben Nordkorea nach dessen erneuten Raketenstarts am Sonntag aufgefordert, Provokationen einzustellen. Laut dem Außenministerium in Tokio telefonierten die Zuständigen in den Außenministerien der drei Länder am Sonntag miteinander. Sie bekräftigten, dass Starts ballistischer Raketen durch Nordkorea gegen die einschlägigen Resolutionen des UN-Sicherheitsrats verstoßen. Sie forderten Nordkorea auf, solche Provokationen, die Frieden und Sicherheit in der Region und der internationalen Gemeinschaft gefährden, zu stoppen. Außerdem wurde die enge Zusammenarbeit zwischen den drei Ländern bekräftigt. Ein Öltanker, der die Straße von Hormuz passiert hat, ist laut einem Bericht von Reuters auf dem Weg nach Südkorea. Die Nachrichtenagentur berichtet am Montag, dass die unter maltesischer Flagge fahrende Odessa am 13. April die Straße von Hormuz passiert habe. Die Odessa ist ein Tanker der Suezmax-Klasse, der 1 Million Barrel Öl aufnehmen kann. Der Tanker werde seine Ladung bei der südkoreanischen Raffinerie Hyundai Oil Bank entladen, fügte Reuters hinzu. Laut Daten von London Stock Exchange Group und des Datenanbieters zur Schiffsverfolgung Kepler hatte der Tanker sein automatisches Schiffsidentifizierungssystem ausgeschaltet und wurde am 17. April wieder in der Nähe des Hafens von Fujairah in den Vereinigten Arabischen Emiraten gesichtet. Hyundai Oil Bank bestätigte zwar, dass der Öltanker auf dem Weg zu seiner Raffinerieanlage sei, worum es sich bei der Ladung handelt, wollte das Unternehmen jedoch nicht verraten. Südkoreas Staatsschulden werden laut dem IWF im internationalen Vergleich überdurchschnittlich stark wachsen. Laut dem Ministerium für Planung und Haushalt rechnet der Internationale Währungsfonds in dem im April veröffentlichten Fiscal Monitor damit, dass das Verhältnis der Gesamtstaatsverschuldung Südkoreas zum Bruttoinlandsprodukt von 54,4% im laufenden Jahr auf 56,6% im kommenden Jahr steigen wird. Der Wert liegt um 1,6 Prozentpunkte über dem für 2026 erwarteten Durchschnitt von 55% in 11 fortgeschrittenen Volkswirtschaften, die nicht über eine Leitwährung verfügen. Im laufenden Jahr soll Südkoreas Staatsschuldenquote den Durchschnitt dieser Volkswirtschaften von 54,7% um 0,3 Prozentpunkte unterschreiten. Die Schuldenquote Südkoreas hatte vor 2020 unter der 40-Prozent-Marke gelegen, bevor sie im Laufe der Pandemie gestiegen ist. Die Regierung erklärte, dass der endgültige tatsächliche Schuldenstand gewöhnlich geringer als die Prognosen des IWF ausgefallen sei. Der IWF habe für 2023 eine Schuldenquote von 61% für Südkorea prognostiziert, die tatsächliche Quote habe jedoch 50,5% betragen. Der südkoreanische Geheimdienst National Intelligence Service nimmt an der weltgrößten Cyberabwehrübung Locked Shields teil. Die vom NATO Cooperative Cyber Defense Center of Excellence veranstaltete Übung findet dieses Jahr vom 20. bis 24. April statt, so der Geheimdienst. Locked Shields wird seit 2010 jährlich abgehalten, um die Kooperation zwischen den 39 Mitgliedsländern des NATO-Cyberverteidigungszentrums zur Reaktion auf eine Cyberkrise zu stärken. Südkorea trat im Zentrum 2022 als erstes asiatisches Land bei. Der südkoreanische Nachrichtendienst bildete dieses Jahr ein gemeinsames Team mit Ungarn und traf mehrere Monate lang Vorbereitungen. Das südkoreanische Team besteht aus über 170 Experten, die von 47 Institutionen und Unternehmen ausgewählt wurden. Chinesen sind immer noch die größte Gruppe unter den Beziehern der südkoreanischen Studentenvisa. Laut Daten des Justizministeriums wurden im vergangenen Jahr insgesamt 117.716 Studentenvisa erteilt. Davon entfielen 28% auf chinesische Studierende. Auf Platz 2 landete Vietnam mit 24%. Dahinter folgen Nepal, Usbekistan und die Mongolei. Die Zahl der erteilten Studentenvisa für Ausländer ist in 4 Jahren um fast 83% gestiegen. Im Jahr 2021 waren es rund 64.400 Visa. Unter den einzelnen Ländern verzeichnete Nepal bei weitem den kräftigsten Zuwachs. Romane der berühmten Schriftstellerin Han Gang haben die Liste der meistverkauften Bücher im letzten Jahrzehnt in Südkorea erobert. Vor dem Welttag des Buches und des Urheberrechts ermittelte die Buchhandlungskette Kyobo Book Center die Bestsellerliste für den Zeitraum vom 17. April 2016 bis zum 16. April 2026 anhand der Online- und Offline-Verkäufe. Laut den am Sonntag veröffentlichten Daten führt die Vegetarierin der ersten koreanischen Literaturnobelpreisträgerin die Liste an. Auf Platz 2 folgt ihr Roman Menschenwerk. Die Vegetarierin wurde 2007 veröffentlicht und 2016 mit dem International Booker Prize ausgezeichnet. Menschenwerk erschien 2014 und handelt von der Demokratiebewegung vom Mai 1980 in Gwangju. Sie hörten aktuelle Meldungen aus Seoul, gesprochen von Sebastian Ratzer. Und nun die Vorschau für diese Woche. Am Montag hören Sie unsere Sonderserie 80 Jahre Unabhängigkeit Republik Korea. In Teil 4 geht es um die Bildung, die Kraft hinter dem globalen Aufstieg Koreas. Am Dienstag stellen wir in Literatur zum Hören das Volksmärchen Die Fee und der Holzfäller vor. Am Mittwoch berichten wir in Schritte zur Wiedervereinigung über Nordkoreas Zoos und Haustiere. Am Donnerstag geht es in Musik verbindet unter anderem um den Kayagum-Virtuosen Kang Tae-hong. Am Freitag hören Sie unsere Sondersendung zum Tag des Rundfunks. Hallo Monika lautet der Titel. Am Samstag und Sonntag hören Sie unsere Popmusiksendung Unterwegs mit Musik. Gute Unterhaltung mit den Programmen von KBS World Radio.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörer, zur Montagsausgabe von Kreuz und Quer durch Korea. Heute berichten wir als erstes darüber, dass die Baby-Boomer-Generation langsam ein hohes Alter erreicht und damit die Nachfrage nach Pflegepersonal drastisch steigen wird. Es wird jedoch vorausgesehen, dass die Nachfrage mit dem Angebot nicht Schritt halten kann. In den kommenden Jahren wird es, einem Bericht zufolge, einen Mangel an Pflegekräften geben. Im Anschluss hören Sie die Sportmeldungen. Danach geht es um die gestiegene Reputation koreanischer Musicals in Japan. Seit das Musical Maybe Happy Ending bei den Tony Awards sechsfach ausgezeichnet wurde, stoßen K-Musicals auf Anerkennung und werden immer häufiger mit großem Erfolg aufgeführt. Zum Schluss hören Sie unseren Ausdruck der Woche. Nach etwas Musik geht's gleich weiter. Yuna singt Really Really. Infolge der Überalterung der Gesellschaft wird im Jahr 2043 die Nachfrage nach Langzeitpflege höchstwahrscheinlich um mehr als das 2,4-fache steigen. Vor allem da die Mitglieder der Baby-Boomer-Generation langsam ein hohes Alter erreichen, wird erwartet, dass auch der Bedarf an intensiver Pflege deutlich steigen wird. Im Gegensatz dazu geht die Zahl der Pflegekräfte, wie zum Beispiel Altenpfleger, wegen Alterung und Pensionierung zurück, sodass sich der Arbeitskräftemangel in diesem Bereich verstärken wird. Das koreanische Entwicklungsinstitut KDI hat neulich einen Bericht veröffentlicht, der sich mit diesem Problem befasst. KDI erwartet im Jahr 2043 eine Zunahme der Nachfrage nach Langzeitpflegediensten um mehr als das 2,4-fache. Vor allem in der Zeit zwischen den Jahren 2030 und 2038, in der die erste Generation der Babyboomer in das hohe Alter von 75 Jahren einzutreten beginnen wird, wird erwartet, dass die Nachfrage um mehr als das Doppelte steigen wird. Insbesondere mit dem Anstieg der superalten Bevölkerung mit einem hohen Pflegebedarf wird die Nachfrage nach Pflegeleistungen des ersten Grades um das 2,48-fache zunehmen. Im Jahr 2023 kommen auf eine Pflegekraft 1,5 bis 1,9 pflegebedürftige Personen, im Jahr 2030 werden es 1,9 bis 2,4 und im Jahr 2040 schätzungsweise zwischen 3,0 und 3,7 sein. Im Gegensatz dazu wird erwartet, dass das Angebot an Pflegepersonal mit der Nachfrage nicht Schritt halten kann. Die Zahl der erwerbstätigen Pflegekräfte wird voraussichtlich nach einem Höchststand von 806.000 im Jahr 2034 dann zurückgehen. Um das derzeitige Serviceniveau aufrechtzuerhalten, wird daher ein zusätzlicher Personalbedarf von voraussichtlich 332.000 im Jahr 2033, 625.000 im Jahr 2038 und 990.000 im Jahr 2043 entstehen. Es muss jedoch berücksichtigt werden, dass viele Alten- und Krankenpfleger bereits im hohen Alter sind. Laut KDI wird der Anteil der über 60-Jährigen unter den Pflegekräften von 63,1% im Jahr 2023 auf 72,6% im Jahr 2043 zunehmen. KDI schlägt in dem Bericht vor, ausländische Arbeitskräfte zu nutzen und mehr Pflegeroboter einzusetzen, um das Problem des Pflegekräftemangels zu lösen. Als Maßnahme zur verstärkten Nutzung ausländischer Arbeitskräfte empfahl KDI, durch eine auf den Beruf der Pflegekraft beschränkte Visapolitik Personal zu sichern und ein System zur vorherigen Steuerung des Gesamtvolumens einzuführen. Das heißt, Auszubildende werden auf Grundlage des Personalbedarfs ausgewählt und erhalten nach Erwerb der Qualifikation ein Visum, sofern sie eine Beschäftigung in dem betreffenden Beruf aufnehmen. Es wird davon ausgegangen, dass ohne eine Verbesserung des Lohnniveaus und der Arbeitsbedingungen weder inländische noch ausländische Arbeitskräfte lange an einem Arbeitsplatz bleiben werden. Kwon Jong-hyun von KDI sagte, dass über 77% der ausländischen Arbeitskräfte in der Hauptstadtregion leben und arbeiten. Zur Erweiterung des regionalen Arbeitskräfteangebots sollte eine Regelung eingeführt werden, nach der Personen, die ein Visum für bestimmte Tätigkeiten erhalten und mindestens 5 Jahre gearbeitet haben, bei der Beantragung einer Niederlassungserlaubnis Zusatzpunkte für die regionale Beschäftigung und weitere Beschäftigung in einem Unternehmen erhalten zu können. Auch die Nutzung von Pflegerobotern wurde als eine Maßnahme gegen den Personalkräftemangel genannt. 89,1% der Pflegeeinrichtungen sind sich der Notwendigkeit der Einführung von Pflegerobotern bewusst. Aber in nur 6,4% der Einrichtungen wurden diese tatsächlich beschafft. Grund dafür sind die hohen Anschaffungskosten und gleichzeitig fehlendes Vertrauen in die Effektivität. 60% des Pflegepersonals gab jedoch an, dass mit der Einführung eines Roboters, der dem Patienten bei der Fortbewegung hilft, ihre Arbeitsbelastung um 60% sinke. 51,8% der Pflegeeinrichtungen wollen einen Pflegeroboter einführen, wenn es eine entsprechende Subvention durch die Regierung, die kommunale Selbstverwaltung oder die Pflegeversicherung gibt. Kwon Jong-hyun sagte, trotz der Fortschritte bei Pflegerobotern werde der Bedarf an persönlicher Pflegearbeit weiter steigen. Während Routineaufgaben durch Pflegeroboter ersetzt werden können, dürfte die Nachfrage nach qualitativ verbesserten persönlichen Dienstleistungen noch stärker zunehmen. Daher müssen Anstrengungen zur Verbesserung der Arbeitsqualität parallel zur Sicherung von Arbeitskräften unternommen werden. Kommen wir nun zu den Meldungen vom Sport. Mit im Studio ist Sebastian Ratzer.
Hallo, liebe Hörer.
Der südkoreanische Bogensport hat erneut den Startschuss für einen Generationswechsel gegeben. Im Mittelpunkt steht Kang Yeon-seo, Jahrgang 2011, die als jüngstes Mitglied der Nationalmannschaft aller Zeiten Geschichte geschrieben hat.
Beim zweiten Wettbewerb für die Auswahl in die Nationalmannschaft in Yeonseo zeigte sich, wer für die Nationalmannschaft im Bogenschießen ausgewählt wird. Es waren viele neue Gesichter zu sehen, sowohl in der Disziplin Recurve als auch in der Disziplin Compound. Vor allem das Auftauchen der 14-jährigen Kang Yeon-seo hat für den diesmaligen Auswahlwettbewerb eine symbolische Bedeutung.
Kang Yeon-seo belegte den 3. Platz in der Disziplin Compound-Bogen bei den Frauen. Mit dieser Leistung hat sie sich bereits einen Startplatz für die Asienspiele 2026 im japanischen Nagoya gesichert. Kang ist nach den Standards internationaler Turniere die bisher jüngste Bogensportlerin in der koreanischen Geschichte des Bogenschießsports.
Kang Yeon-seo hat erst vor 2 Jahren mit dem Bogenschießen angefangen. Sie machte kurze Zeit Erfahrung mit Recurve und stieg dann auf Compound um. Sie wurde in kurzer Zeit Athletin des Nationalteams und legte im Schnelltempo eine außergewöhnliche Karriere hin. Dabei musste sie auch immer Schule und Training unter einen Hut bringen. Kang Yeon-seo sagt, an Wochentagen habe sie zu wenig Zeit gehabt zu trainieren und es sei schwierig gewesen, sich vorzubereiten. Damit sie nicht zu viel Schulstoff verpasst, hätten ihr die Eltern sehr geholfen.
Die diesmalige nationale Auswahl wurde in Form eines rund 7 Monate dauernden Langzeitwettbewerbs festgelegt, sodass der Konkurrenzkampf entsprechend hart war. Tatsächlich kam es im Recurve-Wettbewerb der Frauen zu zahlreichen Überraschungen, bei denen sogar 3-fache Olympiasiegerinnen auf der Strecke blieben. Während Kang Tse-young den 1. Platz belegte und für Stabilität sorgte, sind Oh Ye-jin und Yi Yun-ji Nachwuchsathletinnen ohne Erfahrung bei großen internationalen Sportveranstaltungen.
Im Recurve-Wettbewerb der Männer setzten sich die bekannten Namen erneut durch. Kim Jae-dok, Kim Woo-jin und Yoo Seok belegten allesamt Spitzenplätze und sorgten für eine stabile Mannschaftsleistung.
Nun zur nächsten Meldung. Japans U20 Frauenfußballteam besiegte Nordkorea und erklomm Asiens Fußballthron. Nordkorea dominierte über das gesamte Spiel hinweg, unterlag jedoch knapp, weil die vielen Torchancen ungenutzt blieben.
Japan setzte sich im Finale des AFC U20 Asien Cups im thailändischen Pattumthani gegen Nordkorea mit 1:0 durch. In der zweiten Spielhälfte hatte Momoki Shino die Mannschaft mit einem Treffer in Führung gebracht. Durch das frühe Führungstor, das zugleich das Siegtor war, gelang die Revanche für die 1:2 Finalniederlage beim Turnier 2024 in Usbekistan. Japans U20 hat damit den Pokal nach 7 Jahren wieder gewonnen und insgesamt das 7. Mal einen Turniersieg eingefahren. Südkorea und Nordkorea gewannen das Turnier insgesamt 2-mal.
Nordkorea setzte auf schnelles Tempo und versuchte Japan in die Enge zu treiben. Es konnte jedoch die kompakte Defensive der Japaner nicht durchbrechen. In der 56. Minute konnte Japan nach einer Standardsituation die Blockade brechen. Eine Freistoßflanke von Fukushima Noah von der linken Seite verwertete Sano, die zum Tor sprintete, per Kopf zum entscheidenden Treffer.
Nordkorea hatte bei diesen Turnieren 3 Gruppenspielen und 2 K.O.-Partien insgesamt 25 Tore erzielt und kein Gegentor kassiert, musste sich jedoch mit einer knappen und bitteren Niederlage geschlagen geben. Im Finale dominierte Nordkorea mit 61,1% Ballbesitz und auch bei den Torschüssen klar, konnte aber seine Torchance nicht so eiskalt verwandeln. Südkorea hat im Halbfinale mit 0:3 gegen Nordkorea verloren. Es ist das 3. Mal in Folge, dass es bei diesem Turnier im Halbfinale an Nordkorea scheiterte.
Und hier die letzte Meldung. Die südkoreanische Fußballnationalmannschaft bestreitet ihr historisches 1000. Länderspiel. Der südkoreanische Fußballverband teilte mit, dass das Testspiel gegen die Elfenbeinküste, das am Dienstag nächster Woche im englischen Milton Keynes stattfindet, das 1000. Länderspiel der Fußballnationalmannschaft sei. Milton Keynes hat für die Nationalmannschaft eine symbolische Bedeutung. Dort bestritt sie im Jahr 1948 ihr erstes Länderspiel.
Der erste offizielle Schritt des koreanischen Fußballs auf der internationalen Bühne war das Achtelfinale der Olympischen Spiele am 2. August 1948 in London gegen Mexiko. Die Nationalmannschaft hatte damals an den Olympischen Spielen nur durch Anmeldung teilgenommen, ohne vorher durch eine asiatische Qualifikationsrunde gegangen zu sein. Mit 5:3 gewann sie gegen Mexiko mit einem Doppelpack von Jeonguk-jin und fuhr ihren historischen ersten Sieg ein. In den darauffolgenden 78 Jahren zogen die Taeguk Warriors 12-mal in die WM-Hauptrunde ein und zeigten auch ansonsten bei internationalen Turnieren wie dem Asian Cup und Kings Cup ihre Stärke. Von den bisher 999 Länderspielen gewann die südkoreanische Nationalmannschaft 542. Bei 212 Spielen musste sie eine Niederlage einstecken und 245 Spiele endeten unentschieden.
Der Rekord für die meisten Spiele in Folge ohne Niederlage in der Geschichte beträgt 29 Spiele. Diese Serie begann mit einem Sieg gegen Indien bei den Asienspielen im September 1986 und dauerte bis zu einem Sieg gegen die Tschechoslowakei im Juni 1989 beim Präsidentenpokal. In jüngster Zeit spielte die Nationalmannschaft 27 Spiele in Folge ohne Niederlage, von der Vorrunde für die WM in Südafrika gegen Turkmenistan bis zum Freundschaftsspiel gegen Dänemark im November 2009.
Bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2002 in Korea und Japan erreichte die Mannschaft als erstes Land aus Asien in der WM-Geschichte das Halbfinale und überraschte damit die ganze Welt. Auch die Reihe der Stars, die das Ansehen des koreanischen Fußballs gesteigert haben, ist beeindruckend. Globale Stars wie Cha Bong-gun, Park Ji-song und Sun Heung-min sind der Stolz des asiatischen Fußballs.
Vor allem Sun Heung-min lief bei 140 Länderspielen und damit bei den meisten Länderspielen auf. Mit 54 Toren steht der Rekordnationalspieler kurz davor, den Torrekord von Cha Bong-gun von 58 Toren zu knacken. Unterdessen ist der Erzrivale, auf den Korea historisch am häufigsten getroffen ist, Japan. Insgesamt wurden 82 Länderspiele zwischen Korea und Japan ausgetragen, wobei Korea mit 42 Siegen, 23 Unentschieden und 17 Niederlagen im Vorteil ist.
Das Spiel gegen die Elfenbeinküste, das einen neuen Meilenstein für den koreanischen Fußball darstellen könnte, wird am 28. April um 23 Uhr koreanischer Zeit angepfiffen.
Das waren für heute die Meldungen vom Sport.
Tschüss, bis nächste Woche.
Koreanische Musicals werden in Japan in letzter Zeit so hoch geschätzt wie Broadway-Musicals. Seit das Musical Maybe Happy Ending in diesem Jahr die Tony Awards dominierte, hat sich die Reputation koreanischer Musicals geändert. Einem neulich vom koreanischen Content-Institut veröffentlichten Bericht zufolge wurde K-Musical in Japan seit dem Jahr 2013 zunehmend bekannt. CJENM und die lokale Unterhaltungsagentur Amuse betrieben ein ausschließlich für koreanische Musicals vorgesehenes Theater mit rund 900 Sitzplätzen und stellten dort zahlreiche Produktionen vor. Als in den 2000er Jahren der Boom koreanischer Dramen einsetzte, wurden Musicals zunächst nur als weitere Werke der in den Dramen auftretenden Schauspieler wahrgenommen. In der Folge kamen jedoch immer mehr Fans nach Korea, um Musicals mit K-Pop-Idolen zu sehen. Werke wie Kaffein, Red Book, Fanletter, Marie Curie, Matahari und The Goddess is Watching wurden daraufhin auch in Japan aufgeführt und entwickelten sich nach und nach zu Lizenzproduktionen. Seit neuesten stießen Musical-Adaptionen von beliebten koreanischen Fernsehdramen wie Crash Landing on You und Itaewon Class auf große Resonanz. Der Wendepunkt kam, als das koreanische Musical Maybe Happy Ending bei den letzten Tony Awards sechsfach ausgezeichnet wurde. Japanische Produktionsfirmen wie Toho Music und Hori Production, die den japanischen Musical-Markt dominieren, begannen mehr Lizenzaufführungen von koreanischen Originalmusicals auf die Bühne zu bringen. Unter japanischen Musical-Fans etablierten sich K-Musicals neben Musicals, die auf einer Animation basierten, als eigenes Genre. In Japan werden K-Musicals im Vergleich zu einheimischen Musicals als dramatischer in der Handlung und gesanglich herausragend bewertet. Auch ihre Beliebtheit ist beträchtlich. Viele Fans geben sich nicht damit zufrieden, koreanische Musicals, die in Japan aufgeführt werden, zu sehen. Sie begeben sich direkt nach Korea und schauen sich die Aufführung an oder genießen Online-Livestreaming. Lee Hirin, Leiterin des Tokyo Business Zentrums, erklärte, dass die größte japanische Plattform für die Buchung von Tickets, Ticketpia, ein Magazin mit dem Titel Hallyupia herausgebe und regelmäßig koreanische Musicals vorstelle. Dieses Jahr stehen die koreanischen Musicals Sylvia, Zerstörung, Der letzte Fall, Eternity und Der Garten von Rapicini auf dem Programm. Es handelt sich dabei bei allem um Lizenzaufführungen, bei denen hauptsächlich japanische Schauspieler auftreten. Einige vertreten die Ansicht, dass dies auf staatlich geförderte Programme der koreanischen Regierung zur Unterstützung der Produktionskosten zurückzuführen sei. Allerdings unterstützt auch Japan durch die Kulturbehörde die Musicalproduktion und die Kosten für die Lokalisierung beim Eintritt in ausländische Märkte. Der japanische Markt für Bühnenkunst erreichte im Jahr 2024 mit 230,6 Milliarden Yen einen historischen Höchststand. Das Pia Research Institute prognostiziert ein durchschnittliches jährliches Wachstum von 2,4%, sodass der Markt bis 2030 ein Volumen von 260 Milliarden Yen erreichen könnte. Der Preis für Tickets ist zwar gestiegen, die Aufführungen sind aber stets ausverkauft. Dies ist auf die japanische Kultur des Oshikatsu zurückzuführen. Dies bedeutet, dass man keinen Preis scheut, um ein Werk zu sehen, in dem ein Schauspieler oder eine Schauspielerin mitspielt, der oder die man gerne mag. Ihirin sagte, der japanische Musicalmarkt sei nach wie vor der drittgrößte der Welt nach dem Broadway in den USA und dem West End in Großbritannien. der Markt beschränke sich nicht nur auf den Ticketkauf, sondern erzeuge auch erhebliche Folgewirkungen, etwa durch den Erwerb von Merchandise-Artikeln oder den Konsum der Originalwerke. Dies könne eine weitere Chance für die koreanische Musikerbranche darstellen.
Ausdruck der Woche. Es ist schon wieder Zeit für unsere Montagsrubrik Ausdruck der Woche. Dieser Beitrag wird von einer KI-erzeugten Stimme gesprochen. Auch in dieser Woche stellen wir Ihnen wieder einen nützlichen Ausdruck aus dem koreanischen Alltag vor. Wie immer kurz erklärt und leicht verständlich, sodass Sie ihn direkt anwenden können. Ein Alltag ohne den Ausdruck Matchip ist für viele Koreaner kaum noch vorstellbar. Doch was genau bedeutet dieses Wort? Matchip ist eine Kurzform und bezeichnet ein Restaurant, das für besonders gutes Essen bekannt ist. Also ein Ort, den man guten Gewissens weiterempfehlen kann. Der Begriff gehört zwar nicht unbedingt zum klassischen Wörterbuchschatz, ist aber seit Jahrzehnten fest im Alltag verankert. Heute wird Matchip allerdings längst nicht mehr nur für Restaurants verwendet. Auch andere Dinge, die in irgendeiner Weise herausragen, können so beschrieben werden. Wenn jemand besonders gut aussieht, spricht man zum Beispiel scherzhaft von einem Gesichtsmatchip. Und Orte mit einem besonders schönen Sonnenuntergang gelten als echte Matchip-Spots für den Abendhimmel. Weitere Inhalte zu dieser Rubrik finden Sie auch auf unserem Instagram-Kanal. Suchen Sie einfach nach @kbsgerman. Wir hoffen, Ihnen hat unser heutiger Ausdruck gefallen und dass Sie sich schon auf die nächste Folge von Ausdruck der Woche freuen.
Das war's für heute in Kreuzung quer durch Korea. Song Ji-kyung singt Du bist mein Frühling und mit diesem Lied sagen wir Tschüss, bis zum nächsten Mal.
난 널 알아봤을까 또 어쩌자고 난 너에게 다가갔을까 떠날 수도 없는 이젠 너를 뒤에 두고 걸어도 보이는 것은 네 모습뿐인걸 언젠가 않았다면 덜 힘들었을까 너는 울고 있다 참고 있다 고개를 든다 아프게 웃는다 노을 비웃은 온 세상 물들이고 있다 보고 싶다 안고 싶다 네 곁에 있고 싶다 아파도 너의 곁에 잠들고 싶다
Alltagskoreanisch Plus Jetzt heißt es wieder Koreanisch lernen mit koreanischen Fernsehserien. Herzlich willkommen zu Alltagskoreanisch Plus mit Alexandra Lottje. Hier lernen wir mit einem Ausschnitt aus der beliebten KBS-Serie Fight From Our Way, zu Deutsch Ich kämpfe für meinen Weg aus dem Jahr 2017, eine praktische Redewendung für den Alltag. Unser Ausdruck des Tages ist 나한테 말 걸지 마. 나한테 말 걸지 마 heißt auf Deutsch so viel wie sprich mich nicht an oder lass mich in Ruhe. Hören wir uns das anhand einer Szene aus der Serie Fight for My Way einmal an. Ko Dong-man und Choi Era haben sich aufgrund von Dong-mans Kampfsportaktivitäten schließlich getrennt. Ada möchte wieder zu einer Freundschaft zurückkehren, doch Tungman zeigt ihr die kalte Schulter.
Ah, 냉장고에 있는 거 꺼내 먹으라 말도 못해?
어, 하지 마. 네가 내 눈앞에서 얼쩡대면서 말까지 걸면 나는 못 참아. 그러니까 다시 사귀어줄 거 아니면 나한테 말 걸지 마.
저 새끼는 왜 헤어져도 저렇게 돌직구야.
An einer Stelle sagt Tungman hier, 나한테 말 걸지 마. Lass mich in Ruhe.
나한테 말 걸지 마.
나한테 말 걸지 마.
나한테 말 걸지 마.
Mit 나한테 말 걸지 마 kann man zum einen darum bitten, nicht gestört zu werden, wenn man viel zu tun hat oder sich konzentrieren muss. 지금부터 집중해야 하니까 나한테 말 걸지 마. 알았어. Ich muss mich ab jetzt konzentrieren, also sprich mich bitte nicht an. In Ordnung. Hier noch ein Beispiel. 공부할 거니까 나한테 말 걸지 마. Ich werde lernen, also lass mich bitte in Ruhe. Okay. Hören Sie Letzteres einmal als Beispielkonversation.
공부할 거니까 나한테 말 걸지 마.
응?
공부할 거니까 나한테 말 걸지 마.
응? 공부할 거니까 나한테 말 걸지 마.
응?
공부할 거니까 나한테 말 걸지 마.
응?
Zum anderen kann man damit auch zeigen, dass man verstimmt ist. 화났으니까 나한테 말 걸지 마. 왜 화났는데? Ich bin wütend, also lass mich in Ruhe. Warum bist du denn wütend? Hier noch ein Beispiel. 대화하기 싫으니까 나한테 말 걸지 마. 내가 뭐 잘못했어? Ich will nicht reden, lass mich in Ruhe. Habe ich was falsch gemacht? Hören Sie auch das noch einmal als Beispielkonversation.
대화하기 싫으니까 나한테 말 걸지 마.
내가 뭐 잘못했어?
대화하기 싫으니까 나한테 말 걸지 마.
내가 뭐 잘못했어? 대화하기 싫으니까 나한테 말 걸지 마.
내가 뭐 잘못했어?
대화하기 싫으니까 나한테 말 걸지 마.
내가 뭐 잘못했어?
Das war's von Alltagskoreanisch Plus für heute. Nun wissen Sie, wie Sie 나한테 말 걸지 마 einsetzen können. Am Mikrofon war Alexandra Lottje. Bis zum nächsten Mal.
KBS World Radio Sonderserie 80 Jahre Unabhängigkeit Republik Korea. Willkommen zur KBS World Radio Sonderserie 80 Jahre Unabhängigkeit Republik Korea. Am Mikrofon begrüßt Sie Jan Dirks. Anhand von entscheidenden Ereignissen der vergangenen 8 Jahrzehnte verfolgen wir die Entwicklung Koreas seit seiner Befreiung im Jahr 1945 und seinen bemerkenswerten Aufstieg zu einer der einflussreichsten Nationen der Welt. In der heutigen Folge geht es um eine besondere Kraft, die den globalen Aufstieg Koreas ermöglicht hat: die Bildung. Der frühere US-Präsident Barack Obama hat sich wiederholt lobend über das koreanische Bildungssystem geäußert.
They want their kids to excel because they understand that
koreanische Eltern wissen, dass Bildung über den Erfolg eines Landes entscheidet. Sie möchten, dass ihre Kinder besser sind als andere. Wenn Korea mehr Wissenschaftler und Ingenieure hervorbringt als wir, können wir nicht erfolgreich sein.
Scientists and engineers than we are, we will not succeed.
Auch der ehemalige UN-Generalsekretär Ban Ki-moon betonte, dass Bildung das Fundament des heutigen Koreas sei.
Wherever I went, particularly in developing worlds, I have been asked,
wenn man mich fragt, wie Korea innerhalb eines Jahrhunderts so weit kommen konnte, antworte ich immer, durch die Bildung.
Always simple and clear. Education.
Beim UNESCO-Forum 2015 bezeichnete Sahlewerk Saudi, Vorsitzende der Kommission für die Zukunft der Bildung, das koreanische Bildungssystem als vorbildlich.
We need this, state of mind, this commitment,
die Republik Korea hat bewiesen, dass sie bereit ist, sich voll und ganz der Bildung zu widmen. Mit Experten, die die Bedeutung von Bildungsreformen verstehen.
And this country has seen it, proved it.
2. Juni 1950, Tageszeitung Gyeonghyang Shinmun. Die Einführung der Schulpflicht am 1. Juni, ein historisches Ereignis. Die Feier fand um 9.10 Uhr auf dem Platz vor dem Regierungssitz statt.
Es entstand ein gesellschaftliches Bewusstsein. Man hatte verstanden, Kinder im schulpflichtigen Alter gehören in die Schule, nicht an einen Arbeitsplatz. Das war ein gewaltiger Wendepunkt.
Die Einführung der Grundschulpflicht war ein Schlüsselmoment in der koreanischen Bildungsgeschichte und der Motor hinter dem Aufstieg Koreas zur globalen Nation. Im Jahr 1945 betrug die Analphabetenrate unter den über 12-Jährigen 77,8%. 8 von 10 Koreanern konnten kein Hangul lesen oder schreiben. Eltern, denen während der Kolonialzeit das Erlernen der eigenen Sprache verwehrt geblieben war, wollten, dass ihre Kinder es nun besser hätten. Auch die Regierung maß der Bildung höchste Priorität bei. Die Verfassung von 1948 garantierte allen Bürgern das Recht auf Bildung. Im Dezember 1949 wurde ein Gesetz zur Grundschulpflicht erlassen. Am 1. Juni 1950 trat das Gesetz in Kraft. Professor Yi Gil-sang von der Akademie für Koreastudien erklärt.
Die vorherrschende Überzeugung in der koreanischen Gesellschaft war, dass man durch Bildung eines Tages die Chance haben würde, sein Leben zu verbessern. Die Menschen interessierten sich sehr für die Verfassung und die Bildungsgesetze. Denn zum ersten Mal erlebten sie, wie sich eine Nation formte. Und sie erkannten, dass Bildung nun allen offen stand und ihnen ein besseres Leben ermöglichte, etwas, das ihnen während der Kolonialzeit verwehrt geblieben war. Überall im Land wurden Schulen gebaut, und es wurde für Eltern selbstverständlich, ihre Kinder zur Schule zu schicken. Fast 80% aller Kinder gingen damals zur Schule, ein historischer Wendepunkt.
학생들이 학교를 찾아갔었던 이런 전환기였던 것이 틀림없습니다.
Doch nur 25 Tage nach Einführung der Schulpflicht begann der Koreakrieg. Die Menschen wussten nicht, was sie essen und wo sie schlafen sollten. Doch trotz dem Krieg erlosch der Bildungseifer des koreanischen Volkes nicht. In den Flüchtlingslagern entstanden Freiluftschulen, mit Zeltplanen als Dach und Brettern als Wände. Wo es nicht einmal das gab, reichte eine Tafel, die auf offenem Feld aufgestellt wurde. Alle waren arm, doch der Wunsch zu lernen war ungebrochen. 1952, mitten im Krieg, geschah etwas Besonderes. In Kapyeong, der Provinz Gyeonggi-do, beschlossen, US-Soldaten der 40. Division, die beeindruckt waren von Schülern, die in Zelten lernten, eine Schule zu bauen, die Kapyong High School. Bis heute werden Veteranen zu Abschlussfeiern eingeladen, damit sie den Schülern dort Stipendienurkunden überreichen. Die Regierung versorgte Flüchtlinge mit Lehrmaterial und unterstützte die Bildungsaktivitäten. So wurde das heutige 6-3-3-4-System eingeführt. 6 Jahre Grundschule, 3 Jahre Mittelschule, 3 Jahre Oberschule, 4 Jahre Hochschule. Professor Lee Gil-sang erläutert.
중등교육 기간을 어떻게 설정할지가 그 당시 교육법 논쟁에서
Die größte bildungspolitische Frage jener Zeit war die Dauer der Sekundarschulbildung. Die Staatsführung strebte an, die Schulpflicht auf die Sekundarstufe auszuweiten. Selbst mitten im Krieg wurde darüber diskutiert, wie das Bildungsgesetz entsprechend geändert werden sollte. Schließlich wurde im Jahr 1952 das 6-3-3-System eingeführt. Diese Leidenschaft der Koreaner für Bildung war weltweit einzigartig.
확정적으로 도입이 돼요. 뭐 이런 교육에 대한 열정이나 이런 것들은 참 세계에서 이렇게 특이한 민족은 없다.
Es war eine entsetzliche Zeit, in der täglich unzählige Menschen nördlich des Han-Flusses ums Leben kamen. Doch im Süden stimmten die Menschen über ein unabhängiges lokales Bildungssystem ab, diskutierten über das Mittelschulsystem und veröffentlichten Schulbücher. Warum? Die Führung glaubte an die Demokratie und war überzeugt, dass Bildung entscheidend sei, um Korea künftig zu einem normalen demokratischen Staat zu formen, und die Bevölkerung vertraute dieser Überzeugung und unterstützte sie. All diese Faktoren zusammen entfachten den Bildungseifer der
Menschen.
Da der Betrieb an normalen Hochschulen während des Krieges kaum möglich war, gründete die Regierung im November 1950 die sogenannte Vereinigte Universität zu Kriegszeiten. Im Februar 1951 wurde sie in Busan eröffnet.
그 지역에서도 모든 그 교수 출신 지식인들이 합해서 학생들의 출신에 상관없이
Das integrierte Universitätssystem aus 31 staatlichen und privaten Hochschulen stand Studierenden mit unterschiedlichstem Bildungshintergrund offen. Als Taejon zur provisorischen Hauptstadt ernannt wurde, wollten die dortigen Intellektuellen eine Universität gründen, während sie auf die Rückeroberung Seouls durch die alliierten Streitkräfte warteten. Doch als Taejon kurz davor stand, in Feindeshand zu fallen, wurde die Universität zunächst nach Gwangju, dann nach Daegu und schließlich nach Busan verlegt. Selbst während dieser häufigen Ortswechsel bereiteten die beteiligten Pädagogen die Eröffnung der Universität vor. Ohne die Planungen der Professoren und Lehrkräfte seit dem Herbst 1950 hätte die Vereinigte Universität zu Kriegszeiten gar nicht eröffnen können. Dennoch studierten zahlreiche Studierende selbst mitten im Krieg dort weiter.
많은 그 지식인들이 그런데 적극적으로 동참을 했었던 그런 바람직한 역사였었죠.
Diese Universität zu Kriegszeiten war der Grundstein für die späteren staatlichen Regionaluniversitäten. Nach dem Waffenstillstand vom 27. Juli 1953 wurde 1954 die 6-jährige Grundschulpflicht voll umgesetzt. Das Bildungsministerium erhöhte sein Budget um über 80%. Bis 1959 waren 95,3% aller Kinder eingeschult. Allerdings führte dies zu überfüllten Klassen mit teils mehr als 80 Schülern pro Klasse. Hören wir hierzu Professor Shin Byung-ju von der Konguk-Universität.
Ich wechselte von Andong auf eine Schule in Daegu. In meiner Klasse waren 72 Schüler. Heute ist eine so große Klasse kaum vorstellbar, aber damals war es gar nicht ungewöhnlich, dass bis zu 90 Schüler in einem Klassenraum saßen. In den unteren Jahrgangsstufen wurde in zwei Schichten unterrichtet, weil es nicht genug Klassenräume gab. Die Schüler der Morgenschicht gingen mittags nach Hause und danach kamen die der Nachmittagsschicht. Da die Grundschulbildung verpflichtend war, mussten alle Kinder zur Schule gehen. Überfüllte Schulen waren daher ein weit verbreitetes Problem.
...1971 wurde die automatische Aufnahme in die Mittelschule eingeführt. Die Übergangsquote von der Grundschule stieg von 56% im Jahr 1968 auf 96% im Jahr 1979. 2004 wurde die Mittelschule schulpflichtig, ab 2021 die Oberschule kostenfrei. ...1975 lag die Grundschuleinschulungsquote bei 97,7%. 1985 erreichte die Übergangsquote zur Mittelschule nahezu 100%. Obwohl Koreas modernes Bildungssystem fast 100 Jahre später als das der westlichen Länder entstand, lag die Einschulungsrate weltweit an der Spitze. Die umfassende Schulbildung von der Grundschule bis zur Hochschule war beispiellos. Als Korea 1996 der OECD beitrat, wurde weltweit gesagt, das Wirtschaftswunder am Hanfluss ist ein Produkt des koreanischen Bildungsniveaus.
경제성장 초기 단계에는 당연히 최소한의 읽고 쓰고 계산하고
In den frühen Phasen der wirtschaftlichen Entwicklung benötigt ein Land Menschen, die lesen und schreiben können, fleißig, pünktlich und rational sind. Und genau diese Werte werden in der Schule vermittelt. Mit der raschen Einführung der Schulpflicht konnte Korea der verarbeitenden Industrie zuverlässige, disziplinierte und qualifizierte Arbeitskräfte bereitstellen. Auch im Bereich der beruflichen Bildung galt Korea als Vorzeigebeispiel. Die Regierung gründete Industrie-, Agrar-, Technik- und Handelsschulen und unterstützte sie umfassend. Dadurch war es den Bildungseinrichtungen möglich, die qualifizierten Fachkräfte hervorzubringen, die für das Wirtschaftswachstum der 1960er Jahre benötigt wurden.
1960년대 경제성장에 필요한 정말 괜찮은 인력들, 뭐 이런 시민을 잘 양성할 수 있었던 겁니다.
Der einzigartige Bildungseifer des koreanischen Volkes, die investitionsbereite Regierung und das quantitative wie qualitative Bildungswachstum waren die Motoren des globalen Aufstiegs der Republik Korea. Sie hörten den vierten Teil der KBS World Radio Sonderserie 80 Jahre Unabhängigkeit Republik Korea. Vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiederhören, sagt Jan Dirks.
Das deutschsprachige Programm von KBS World Radio können Sie täglich auf analoger Kurzwelle empfangen. Und zwar von 20 bis 21 Uhr Weltzeit, UTC, auf der Frequenz 3955 kHz. Im Internet hören Sie das deutsche Programm rund um die Uhr, aktualisiert wird täglich um 11 Uhr UTC. Die Internetadresse lautet world.kbs.co.kr/German. Wir danken für Ihr Interesse und freuen uns auf Ihre Reaktion.